mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute wieder ein typisches Mädchengespräch. Mirja Bös ist bei uns zu Gast. Und Clemens, unser Producer, hat ja mitgehört. Am Anfang wurde es gleich ein bisschen haarig, denn wir haben über die Eier ihres Schlagzeugers gesprochen.
Ja, das stimmt. Das war wirklich super lustig. Ein ganz kleines bisschen doppeldeutig, darf man, glaube ich, auch an der Stelle mal sagen. Aber ich meine, man muss ja auch erstmal auf diese Idee kommen, ey, ich kauf mal irgendwem 500 Eier ab.
Ja, ich muss keine Eier abkaufen. Ich habe ja selber Hühner, deswegen habe ich ständig 500 Eier zu Hause rumliegen. Aber Eierlikör zu machen und es dann für einen guten Zweck, für die Kultur und die Künstler zu verkaufen, ist natürlich toll. Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass das eine sehr, sehr soziale Frau ist, die Mirja.
Absolut, wirklich. Ich meine, was sie alles erzählt hat, die ist mega engagiert, das ist echt großartig. Jetzt einerseits in ihrem eigenen Restaurant, da hat sie ihr gesagt, dass das am Anfang von Corona auch so ein bisschen betroffen war, aber das ging dann schon irgendwie. Und dann hat sie ja auch erzählt, dass sie sich in eine Druckerei gestellt hat und da irgendwie 200 Taschen mitproduziert. Also man muss wirklich sagen, super Frau, Respekt.
Sie ist tatsächlich toll und sehr lustig und natürlich, da sie aus dem Rheinland kommt, dem Karneval sehr zugetan. Sie wird uns auch ihre besten Karnevalskostüme, ja, dreidimensional vortanzen, kann man beinahe sagen. Also, jetzt sind wir aber gespannt. Hier geht's los mit den Waffeln einer Frau, heute mit Mirja Bös. Ladies and Gentlemen, für uns sitzt heute in Köln bereit eine sehr, sehr lustige Frau und ich freue mich, dass sie in einer stabilen, dicken Leitung heute uns zugeschaltet ist. Mirja Bös ist da!
Yeah! Und bin schon, ich noch online?
Und schon übersteuert das Mikrofon.
Natürlich.
Wir müssen sagen, wir kämpfen heute etwas mit den technischen Gegebenheiten. Ja. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis du die richtigen Knöpfe am Computer gefunden hast und unser System diese Knöpfe auch akzeptieren wollte.
Und es ist auch gar nicht mein Computer, der gehört meinem Freund. Und einige Sachen sind jetzt auch gelöscht da drauf. Ich sag's schon mal. Kann er ja nachher mal suchen.
Und gerade hast du mir gesagt, du hast den Computer auf einen Sektkühler abgestellt, dass die Höhe besser
ja,
passt.
Ja, das ist für mein Kinn, mein Corona-Kinn besser.
In der Tat,
ein bisschen von oben kommt.
Ja, aber in der Tat, glaube ich, können wir uns alle jetzt doch langsam drauf einstellen und so. Also ich habe letztens mit Kaya Jana zu tun gehabt, den du ja sehr gut kennst. Und der hatte sich so eine richtige Greenbox eingerichtet, weißt du, so ein hochprofessioneller Hintergrund und so ein ganzes Studio. Und wir Doofis, wir frickeln immer noch rum mit Sektkühler und so.
Ich bin ja so ein bisschen, weigere ich mich ja gegen das. Also mein Manager sagt ja auch immer, guck mal, du kannst, dann mach dir doch, dann machst du so ein Ding und dann, wenn's Handy und dann machst du ein Licht und so. Und ich sitze einfach stumpf immer in meiner Plüschbar im Wohnzimmer mit dem Kölner Dom im Hintergrund und sage, ja, das ist eine Einstrahlung, aber das ist ich habe ein Fenster im Haus. So, weißt du, so. Also ich bin noch nicht da so. Ich habe aber einen, muss ich zugeben, einen, die Mareike Amado macht irgendwie so ein Ding. Das heißt, hast noch alle Tassen im Schrank. Und ich liebe sie ja sehr. Und ich habe mir das nachher angeguckt, das Ding. Und ich war, hatte aber auch durfte die Brille nicht anlassen und habe es übers Handy gemacht. Deswegen konnte ich nichts erkennen. Ja. Ich habe einfach eine Stunde lang geschielt. Ich hatte auch Kopfschmerzen nachher, weil ich Mareike nicht gesehen habe und sah auch ganz schlimm aus, als wenn ich leicht so einen leichten Hau weggekriegt hätte durch die ganze Zeit.
Ja, ja.
Jetzt geht's gerade.
Aber jetzt heute siehst du ganz hervorragend aus. Ja. Du wirkst normal, sag ich mal. Und es ist nicht auffällig, nichts Auffälliges an dir, an deinem Aussehen oder der Art, wie du guckst. Hast du denn einen leichten Hau weggekriegt in der Zeit?
Es geht, zwischendurch drohte es, aber dann ging ja die Schule wieder auf. Also als es ganz schlimm wurde, ging die Schule wieder auf und dann wurde es ein bisschen besser. Also dieses Homeschooling hat mich zugegebenermaßen komplett fertig gemacht.
Du hast ja auch zwei Jungs, die noch sehr klein sind und die es eigentlich verdient hätten, mit einer sehr geduldigen Grundschullehrerin das ABC und das 1x1 zu lernen. Das hast du jetzt stattdessen
richtig, als
du übernommen.
Ja, und es wurde zwischendurch auch geschrien, es macht überhaupt gar keinen Spaß mit dir. Und habe ich gesagt, mit euch ehrlich gesagt auch nicht.
Ehrlich gesagt, es ist schrecklich. Ich fand es am schwierigsten, auch weil wir gerade über unsere Technik reden, erstmal für die Kinder so eine gewisse Arbeitsatmosphäre zu schaffen, weil mir fiel dann auf, oh Gott, die haben ja gar keinen Schreibtisch. Dann war es teilweise sehr dunkel im Januar und Februar. Dann hatten wir gar kein richtiges Licht. Ich muss gestehen, dass meine Augen auch immer schlechter wurden. Ich habe dann immer in die Mathebücher geguckt und mir gedacht, eine 3 sieht ja aus wie eine 8. Ich kann ja gar nichts erkennen irgendwie. Und bis wir dann uns erstmal so zurechtgeruckelt hatten, dass man einen Arbeitsplatz hatte, wo Platz war, wo nicht irgendwelche Fortnite-Figuren rumstanden und wo man arbeiten konnte. Es hat schon mal allein 3 Wochen gedauert.
Wir haben es auch, also wir haben es immer versucht am Esstisch. Dann wurde sich aber unterm Tisch unauffällig mit den Füßen getreten und gekitzelt und Sachen geworfen und Autos und so. Und dann haben wir separiert in die Zimmer dann bin ich eben mal hin und her. Ich hätte gar nicht zunehmen dürfen über Corona, weil ich einfach die ganze Zeit gelaufen bin. Und dann zwischendurch saßen wir sogar mal bei uns im Schlafzimmer am Tapeziertisch, weil die Kinder sich das gewünscht hatten. Mhm. Es hat es die Arbeit an der Hausaufgabe nicht verschnellert, muss man dazu sagen.
Nee, aber jetzt ist ja wieder alles gut, weißt du?
Jetzt ist erstmal alles gut,
wenn das neue Schuljahr dann beginnt und dann wird alles einfach wirklich gut laufen. Wie hast du denn, also ich meine, du hast ja nicht nur Homeschooling gemacht. Man war damit so, sage ich mal, so zwischen 3 und 4 Stunden beschäftigt und den Rest des Tages hatte man ja frei. Warst du auf der Suche nach Hefe? Hast du Bananenbrot gebacken? Was hast du gemacht?
Weißt du, was bei mir steht? Ich weiß, du willst es nicht hören. Bei mir steht, ihre Internetverbindung ist instabil. Ja. Hörst du mich trotzdem?
Ich höre dich total gut und ich sehe dich auch gut. Und ich finde, so eine gewisse Unschärfe tut uns beiden ja auch gar nicht.
Ja. Ich ignoriere es auch. Also ich habe kein Bananenbrot gebacken. Ich habe angefangen, Eierlikör zu machen.
Nein. Erzähl bitte. Ist das so, dass du dir versucht hast, ein kleines Standbein eine kleine Existenz aufzubauen im Bereich Alkohol und Eier?
Ich hab im April kurz versucht, hier das zweite Ischgl auf meiner Auffahrt stattfinden zu lassen. Es war eine Katastrophe. Es lag eigentlich daran, dass aus meiner Band von den Honky Donkeys, der Schlagzeuger aus Spaß, der hatte im Februar lange hat er gespart und geguckt, dass er mit seiner Frau zusammen eine Gastronomie aufmachen kann. Und dann kam der Lockdown. Dann war er nicht nur Live-Musiker, sondern auch noch Gastronom. Eine Kombination, die natürlich, der Fitnesstrainer wäre noch gut gewesen, aber so. Und dann hat er aus Spaß in den Chat geschrieben, ich habe noch 500 Eier, Bio-Eier zu vergeben, jemand Interesse, so in die Band aus Spaß. Ja. Und ich habe geschrieben, und ich kaufe sie alle. Und habe ich 500 Eier gekauft. Und dann habe ich diesen ganzen hier, den Muttis aus meiner Nachbarschaft, in alle Chats habe ich reingefeuert. Leute, kauft Eier, bald ist Ostern, ich mache auch Eierlikör. Jeder, der seine Eier hier kaufen kommt, kriegt ein Eierlikör auf der Auffahrt und ihr dürft was spenden. Ich weiß nicht, wie teuer die Eier sind. Ich habe die alle gekauft und alles, was ihr in den Pott werft, kriegt nachher sind die Eier meines Schlagzeugers. So habe ich
es. Ja, sind die Eier meines. Oh. Oh Gott, ich hätte so gerne mal wieder mit den Eiern eines Schlagzeugers zu tun.
Siehste? Und da sind die Muttis aber auch gelaufen. Also da hatte ich ordentlich nachher was zusammen. Das konnte ich dann beim Schlagzeuger
überreichen. War denn auch der eine oder andere enttäuscht? Weil sich unter Eier eines Schlagzeugers dann doch was anderes vorgestellt hatten.
Ja, ich hatte das vorher aufgeklärt. Ich habe gesagt, es ist eher was Hochprozentiges. Also es waren alle fröhlich und einige sind sogar noch fröhlicher wieder nach Hause gegangen, weil sie dann doch vielleicht so lange waren, dass 3 Eier gekörpert, bereits morgens um 10. Ich habe einen Tag, bin ich in die Falle getappt, das war sonntags. Ich habe auch gesagt, aus Spaß, ich trinke auch mit euch ein Eierlikör mit. Und an dem Sonntag kamen 8 Mütter. Einzeln natürlich, weil es ja nicht zusammen ging. Abends lag ich um 7 auf der Couch, lang gestreckt und habe gedacht, das ist vorbei. Der war sehr lecker, der Eierlikör.
Bist du jemand, der in so einer Situation, wo man erstmal so auf sich zurückgeworfen ist, wo du durchdrehst und sagst, okay, was kann ich machen? Wie kann ich helfen? Was kann ich mir ausdenken? Oder bist du so wie ich, der sich so denkt, oh, jetzt setze ich mich erstmal hin und atme durch?
Das kann ich ja nicht. Ich habe ja so eine Hyperaktivität. Also ich denke dann tatsächlich, ich will raus und so. Durfte ich ja nicht, aber dann habe ich ja diese Eiersache gemacht. Dann habe ich so Kulturtaschen habe ich mit einem Freund gemacht. Wir haben so große Taschen Also er rief mich an und sagte, ich habe eine super Idee, wir machen Kulturtaschen. Das war jetzt letzten Jahr im Oktober. Und das geht nachher an die Kölner Kulturstiftung und dann kann man das spenden, den Erlös und sowas. Dann habe ich gesagt, Bernhard, was ist die Idee? Nähe ich jetzt 200 Taschen oder was? Und dann hat er ganz schlimm gelacht und am Ende war es aber fast so. Also ich habe dann wochenlang in so einer Druckerei gestanden und Taschen ausgeschnitten und Schrägband gebügelt. Dabei habe ich allerdings echt laut geflucht. Aber es ist ein bisschen Geld rumgekommen und man konnte spenden. Also es war so ein... Ich muss was zu tun haben außerhalb meiner Familie. Ich werde sonst verrückt.
Ich kann das total gut verstehen. Aber das heißt ja, dass du nähen kannst. Und ich habe auch über dich gelesen, du nähst dir Klamotten um und so. Bist du wirklich firm mit der Nähmaschine?
Also die Nähmaschine droht im Garten zu landen, durchs geschlossene Fenster rauszufliegen. Also ich habe das Nähen, also den Nähvorgang habe ich tatsächlich nach kurzer Zeit übergeben an einen guten Bekannten, weil ich gesagt habe, ich flippe aus. Ich schlage meine Familie mit der eigenen Nähmaschine. Ja. Aber das Schneiden und das Bügeln und das Zusammenstecken, eigentlich geht das. Ich brauche eine neue Nähmaschine.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, eine Nähmaschine gehört in jeden guten Haushalt. Genauso wie ein Klavier, finde ich. Weil ich finde,
haben wir auch.
Habt ihr auch, gell? Wir nehmen
natürlich.
Ich habe sogar 2 Nähmaschinen, ehrlich gesagt. Und in einer ist die Nadel abgebrochen. Und dann denke ich mir immer, oh, das muss ich reparieren. Und dann nehme ich sie, mache sie wieder zu und stelle sie in die Garderobe. Und beim nächsten Mal habe ich es vergessen, dass die Nadel abgebrochen ist. Und hole ich es wieder raus und dann denke ich mir, siehst du, kannst sie gar nicht benutzen. Weil ich finde, eine Nähmaschine ist wie ein Jodeldiplom. Das macht einen sehr, sehr unabhängig.
Ja. Das Tolle bei uns im Haushalt ist, dass mein Freund die Nähmaschine besser bedienen kann als ich. Also wenn was passiert ist, kann ich ihn rufen. Der hat sich Der hat irgendwie sich vor 2 Jahren, der guckt sich ja immer so Videos an und lernt dann nähen mit YouTube. Und dann hatte er sich ganz viele Plastik-Floccatis bei Ikea gekauft, weil er kann mal als Neandertaler gehen wollte. Und hat aus diesen Floccatis sich ein Kostüm genäht. Ich habe während der genäht hat die ganze Zeit gesagt, ja, du wirst in keiner Kneipe länger als 2 Minuten, das ist ganz heiß, ganz, ganz, also alles Plastik, was du da vernähst. Und er hatte dann sich aber ein wahnsinniges, voluminöses Kostüm genäht und war der Erste, der in der Kneipe kurz vor mir stark war. Aber seitdem kann er mir assistieren, wenn ich die Nähmaschine bedienen muss.
Also ich finde es toll, ich habe mich immer so auf so Betttücher, die habe ich einfach so doppelt geschlagen und habe ich die so glatt gelegt auf den Boden, dann habe ich mich draufgelegt und habe mit dem Bleistift so ungefähr in einem Abstand von 10 Zentimetern an meinem Körper entlang gefahren. Und dann, da hatte ich aber die Gesetze der Physik offensichtlich noch nicht so ganz verinnerlicht. Dann habe ich das einfach zusammengenäht und habe mich dann gewundert, dass ich irgendwie die Teile nicht über den Oberschenkel kriege. Dann musste ich aber hinten, nachdem ich nicht so ein ordentlicher Arbeiter bin, noch mal aufschneiden und einen Reißverschluss einnähen. Und dann stellte ich aber fest, als ich dann noch mal naht, weißt du, wegging und so weiter, reichte dann der Stoff nicht mehr, um den Reißverschluss zu schließen. Also diese Erfahrung musste ich leider schon früh in meinem Leben machen. Sie begleitet mich noch immer. Und ich fand aber schon ziemlich früh ganz toll, dass man sich selber sowas ausdenken und dann auch umsetzen kann und dass man sich einfach hinsetzt und nach 2 Stunden hat man echt eine Klamotte, die man anziehen kann. Also es war natürlich absurd und meine Mutter hat manchmal gesagt, Barbara, du hast doch auch andere Sachen im Kleiderschrank, weil ich hatte mal so eine Phase, da war ich so eine Mischung aus Grace Kelly und irgendwas, also dachte ich. Und da bin ich morgens auch bei Dunkelheit mit der Sonnenbrille und so einem Grace Kelly Schal, mit dem sie immer im Cabrio, weißt du, durch Nizza gefahren ist. Sowas hatte ich um und einen A-Linie-Mantel und darunter halt so selbstgenähte Sachen und ich fand mich super schick und meine Mutter hat so gesagt, sie ist gar nicht mehr aus dem Haus gekommen, weil es ihr so peinlich war. Aber ich hatte es selbst genäht und das fand ich ganz wahnsinnig unabhängig und glücklich gemacht.
Das ist ja auch cool. Die Leute sprechen einen auch drauf an. Ich habe das ja das Problem immer schon gehabt. Es ist auch nicht weggegangen jetzt im Alter, dass ich mir Sachen bestelle, dann schneide ich da unten was ab, weil mich das Bündchen stört oder sowas. Ich messe aber vorher nicht. Ich schneide einfach ab. Und dann ist das Oberteil nachher nur noch bis über den Bauchnabel. Und dann nähe ich Rüschen dran. Also ich habe wahnsinnig viele Oberteile, wo Spitzen und Rüschen dran sind, weil die einfach zu kurz waren.
Was ich zum Beispiel auch nicht hinkriege, ist, meine Vorhänge zu kürzen. Ich habe mir überlegt, das ist jetzt ein bisschen zu voluminös, wenn das so am Boden so rumliegt. Und dann habe ich mir gedacht, ich schneide die ein bisschen ab. Und dann schneide ich das wirklich. Und dann habe ich sie auch noch gewaschen. Und dann ist das Schlimmste passiert, wenn Vorhänge, kennst du das, wenn die so 7 Zentimeter über dem Boden hängen und dann auch noch schief. Also nur einer, weil der andere, den habe ich richtig hingekriegt und so. Und ich bin einfach nicht zu genauer Arbeit in der Lage. Ich kann das einfach
nicht. Ich auch nicht, nein.
Gott, wenn ich was mache, ich mache es sehr schnell, also zum Beispiel auch wenn ich ein Bild aufhänge, es fehlt hinter dem Bild, fehlen ganz große Teile der Wand, weil ich den Nagel so häufig an der ähnlichen Stelle reinschlage, dass ein ganzes Stück Mauerwerk rausbricht, weißt du, wo du nie wieder was befestigen kannst. Aber wenn ich es dann hinkriege, dann hängt es aber, es hängt halt innerhalb von 10 Minuten, aber du darfst es nie wieder abnehmen.
Das ist ganz lustig, weil es bei mir genauso ist. Wenn man meine ganz großen Bilder, die ich habe, abhängt, also die Bilder werden halt immer größer, weil die Löcher immer mehr werden und es mehr bröckelt. Also hänge ich ein sehr großes Bild am Ende immer auf.
Ja, und mein Mann ist ein sehr genauer Arbeiter, der macht alles ganz perfekt. Der zeichnet sich dann eine Schablone, wenn wir 6 Bilder auf einmal aufhängen, weißt du, dass sie genau gleich im Abstand. Und er so, ich mache eine Schablone und dann zieht er sich mit dem Taschenrechner zurück und rechnet das Millimeter genau aus. Und ich dann so, ah, jetzt hör doch auf, ist auch spießig und so. Und dann bum, bum, bum und dann haue ich da die Nägel rein. Und dann hinterher ist es halt, es hat Charme, aber es ist natürlich nie richtig ordentlich.
Nee, aber es ist deins.
Es ist meins, ganz genau. Ganz genau, du hast so recht. Also finde ich tatsächlich sehr, sehr sympathisch. Aber für Karneval sich Sachen selber zu nähen, das ist dir doch in die Wiege gelegt, weil ich glaube, Karneval spielt eine Riesenrolle in deinem Leben und ist natürlich auch klar, dass das jetzt ja schon zum zweiten Mal so ein bisschen weggefallen ist. So. Oder naja,
zumindest. Ja. Also einmal komplett jetzt, ne? Aber das ist dann ja auch aushaltbar. Und jetzt ist ja im Moment ist Köln ja so und überlegt, was ist, gibt es einen 11.11., ne? Also es ist für, ich bin jetzt am 11.11. nicht die auf die Straße rennt, aber dann sind ja auch schon mal kleine Veranstaltungen, wo man seine größeren Karnevalsveranstaltungen anteasert. Im Moment sind ja alle der guten Hoffnung, dass es ein Karneval geben wird. Ein Karneval nach Corona. Ich weiß es nicht.
Als was warst du verkleidet in den letzten Jahren, als man Karneval feiern konnte? Was waren so deine Kostüme? Hast du dann ein Kostüm, mit dem du durch die ganze Zeit gehst oder hast du eine Range an verschiedenen Sachen, aus denen du auswählen kannst?
Also wir haben eigentlich einen eigenen Kostümraum im Keller, aber ich komme trotzdem immer aufs selbe zurück. Ich habe vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie das war, beim Deutschen Fernsehpreis einen Unterrock angehabt mit so ganz vielen, auch mit Rüschen wieder und so Tüll drunter, so ein ausladender Rock. Und den kannst du mit wirklich allem kombinieren. Damit kannst du Frosch werden, also immer Königin. Also man ist da nicht mehr Frosch, sondern Froschkönigin. Dann war ich auch Zirkusdirektor Königin. Dann war ich Blütenkönigin. Weil ich immer diesen Rock, da kommen immer neue Schleifen drauf. Die Kneipe ist immer sauber, wenn ich sie verlasse, weil der Rock hinterher schleift.
Ich wollte gerade sagen, untenrum ist doch gar nicht so wichtig. Ich finde, gerade bei dem Job, den wir machen, muss man sich ja voll auf obenrum konzentrieren, weil unten sieht ja die Kamera und die Leute sowieso nicht.
Das stimmt, ja. Also oben ist dann meistens irgendwas Geringeltes oder Glitzerndes oder eben als Frosch hatte ich ein grünes Oberteil an und ein so Froschding auf dem Kopf. Ich habe eigentlich ganz gerne Kinderkostüme. Ich bin die, die an Karneval sich an Leuten erfreut, die ganz schäbig aussehen. Also die so, es gibt ja Frauen, die an Karneval einfach nur als Flittchen gehen. Sage ich jetzt mal reißerisch gesagt.
Ja, aber damit hat man natürlich, ist auch dann das, was, warum man ja Karneval feiert, nämlich um sich endlich mal so richtig daneben zu benehmen. Das ist dann nur noch ein ganz kleiner Schritt.
Das stimmt. Also es ist so, die leben so, diese dunkle Seite kommt am Karneval raus und alles ist zu kurz und zu eng und der Busen guckt raus, so ungefähr. Und ich habe immer große Freude daran, mir selber Kinderkostüme, in die ich nicht mehr richtig reinpasse, obenrum zumindest, umzumodeln. Also ich freue mich über so Leute, die so ganz schlimm aussehen, wo man sieht, die haben das Kostüm ganz schrecklich selber gebastelt. Und da freue ich mich, da habe ich Spaß. Das sind die, mit denen ich mich eher, also die sich jetzt irgendwie als Polizist oder sonst was verkleiden, finde ich allerdings auch wieder schön. Also mein Freund war, zum Beispiel, als es noch Karneval gab, war ja Bob der Baumeister. Ich hatte wahnsinnige Freude, das sah ganz schlimm aus.
Das finde ich aber auch, spricht sehr für ihn, dass er sich für sowas entscheidet. Ich bin mal als Schwamm gegangen und zwar hatte ich für eine Fotoproduktion einen Schwamm produziert bekommen, der war eben riesig, der hatte einen fast einen Meter Durchmesser und der war mit Schwämmen beklebt und das war, da konnte man eben so reinschlüpfen und da hatte zwei Arme hier, also zwei Armlöcher und der Kopf guckte raus und dann war das aber so. Und das Tolle ist, ich bin schon durch die Eingangstür der Party nicht... Ich habe schon mehr oder weniger, ich bin vor der Party schon gescheitert, weil ich nicht in das Gebäude überhaupt reinkam, wo die Party stattfand. Und dann war es eigentlich so, dass ich auch gemerkt habe, ich konnte niemanden begrüßen, ich konnte niemanden umarmen, ich konnte mich nicht hinsetzen, weil ich konnte ja in der Mitte nicht knicken. Und ich habe so ungefähr, nachdem ich also irgendwie die erste Hürde genommen hatte, ich war dann drin, dann habe ich schon an der Garderobe mich vorbei, dann habe ich die ganze Zeit bin ich irgendwo angestoßen, dann habe ich das natürlich weggelegt und übrig blieb eine relativ doch zurückhaltende Unterkonstruktion, die ich drunter hatte. Nämlich einfach eine Strumpfhose und so ein Body. Und das war, es war dann...
Naja.
Nur der Auftritt war gut, weißt du.
Siehst du, immerhin.
Ja, die schönste Klamotte hat übrigens meine Freundin von mir angehabt. Das sah so wunderbar aus. Die ist ganz dünn und die hat sich so eine Tanzstrumpfhose genommen und hat da ganz viel Watte reingesteckt. Und dann sah das aus wie ganz dicke, zellulitige Beine. Und dazu hat sie sich einen pinken String drüber gezogen. Und es war so lustig, weil man die ganze Zeit nicht wusste, ist es vielleicht doch echt, weil es war fantastisch.
Und das ist toll.
Das sah ganz toll aus. Es ist sehr leicht umzusetzen. Wobei man sich erstmal informieren sollte, darf man überhaupt noch dicke Frauen mit Zellulite lustig darstellen? Erstens. Und zweitens, darf man überhaupt noch so viel Watte kaufen? Weißt du? Das ist auch eine Kunst. Das ist eine Kunstgeschichte. Man muss, glaube ich, eher so Baumwolltücher benutzen heutzutage. Also
das kann man,
mich da erst informieren, nicht, dass du dich da ins Fettnäpfchen.
Bei mir scheitert es aber auch schon an der Grundvoraussetzung, dass deine Freundin sehr, sehr dünn war, bevor sie sich dieses Kostüm gebastelt hat. Da stehe ich schon so ein bisschen auf dem Schlauch.
Also ich weiß über dich, dass du dir mal eine Schwitzhose besorgt hast, in der du Sport gemacht hast, um schneller abzunehmen. Kannst du mir von Erfolgen berichten?
Nein, das Ding ist, ich komme in die Schwitzhose auch nicht mehr rein. Das ist das Problem an der Schwitzhose. Die geht nicht mehr bis da, wo sie muss. Die ist wirklich, du kannst sie auch mal, das stand auch bei der Beschreibung auch drauf, man kann sie auch im Haushalt tragen und nimmt dann ab. Also im Prinzip, als sie noch passte, zog man sie bis über den Bauchnabel und sie ging bis zum Knie und war schwarz. Mhm. Wenn man ein weißes T-Shirt drüber trug, es sah dann aus wie so eine Laufhose oder sowas. Man schwitzt aber auch schon ohne jede Bewegung in dieser Hose. Schön war das von Anfang an nicht. Und jetzt passt sie, wie gesagt, auch nicht mehr.
Und was soll die machen? Also die sorgt dafür, dass man schwitzt, sehr viel Flüssigkeit verliert. Und wenn man sich ganz doll konzentriert, könnte man sich einbilden, dass da auch ein paar Gramm Fett dabei sind, die man verliert?
So, ich glaube, das ist das, was man sich eigentlich einbildet. Letztendlich ist es nur Schwitzen und Wasser und
Aber ich finde es lustig, man versucht ja wirklich alles, oder? Gehörst du auch zu den Frauen, lass uns offen sprechen, die zum Beispiel, also wenn ich habe letztens mit Barbara Becker zu tun gehabt und ich stehe die ganze Zeit neben der und unterhalte mich mit ihr und liebe sie, weil sie so toll ist, aber ich muss sie die ganze Zeit nur anglotzen, weil ich mir immer denke, wie kann man nur so einen Körper haben? Ich bin so voller Bewunderung und gleichzeitig auch Neid, aber im freundlichen Sinne, dass ich kaum an mich halten kann.
Das habe ich auch. Ich habe sogar mit Barbara Becker schon mal geturnt bei YouTube. Aber es hat mir nicht weitergebracht.
Nee, dich nicht und sie auch nicht.
Aber, nee. Aber also einmal auch nicht, nee. Also ich finde das, ich bin auch, ich bin ja an sich ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich breche dann abends so um 9 immer weg. Also bis 9 Uhr kann ich unheimlich diszipliniert sein und dann gestern dachte ich dann, ne, und dann läuft Fußball oder sonst was, was war das, Chips? Also ich weiß Fußball, was soll denn? Ne, und dann gehe ich ins Bett und denke, ach, wieder ein Tag vorbei, wo es nicht geklappt hat.
Ja, aber dann machst du doch Intervallfasten oder hast du schon gemacht?
Also, mache ich, aber irgendwie bringt mich das auch, es ist auch irgendwie nicht mehr das Ziel erreicht, was ich, also ich glaube, bei mir ist es in der Tat so, also ich sage das, das haben ja so viele gesagt, und das ist alle, ja, die Corona-Plauze, aber ich habe, wenn ich nicht live auf Tour bin, ich sitze jetzt im Moment hier so, ich habe eine sehr, sehr weite Bluse an, das kann man jetzt ja nicht sehen. Und im Fernsehen, wenn die Sachen sind, kann man sich auch toll weite Sachen anziehen. Und wenn ich auf der Bühne bin, 2 Stunden rumspringe mit Jeans und T-Shirt und 2 Stunden an meinem T-Shirt zerre, weil ich denke, ist viel zu eng, viel zu eng, viel zu eng. Dann fange ich an, irgendwie wieder dran zu ziehen und fange dann wieder mit Sport an. Ich mache im Moment auch keinen Sport. Aber wenn die Kinder ganz, ich habe ein paar Mal, wie gesagt, versucht, YouTube-mäßig vor dem Fernseher zu turnen, Pilates, dann stehen meine Göhren auf der Terrasse und glotzen durch die Scheibe rein. Habe ich Rollern zugemacht, aber dann kann man sich in Ruhe tun, wenn die Kinder einen auslachen.
Ja, es packt einen wirklich da genau an der Stelle, wo man so wenig entgegenzusetzen hat. Ich habe nicht so viel Disziplin, ehrlich gesagt. Und ich hasse jede Sekunde Sport, die ich machen muss. Hast du nicht auch so eine Trainerin, die nach Hause kommt?
Ich hatte einen Trainer, der nach Hause kam.
Ein Mann? Oh Gott.
Ein Mann, ein sehr junger Mann. Also so jung auch wieder nicht, aber schon eine Ecke jünger als ich und der war sehr durchtrainiert. Der hat aber auch immer sehr, der war toll, aber dann kam dann irgendwann halt Lockdown, dann hat er auch erstmal, und dann habe ich irgendwie mich jetzt, also jetzt kann ich ihn nicht mehr einladen. Ich sehe aus, das war.
Du musst dich auch mal wieder vorbereiten für den Sport. Ja, das ist wie wenn man putzt, bevor die Putzfrau kommt. Ich habe ein Spiel hier für dich, was wir beide zusammen spielen sollen, hat meine Redaktion vorbereitet. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Man schreibt uns hier einen Brief. Hallo ihr zwei. Du, liebe Mirja, feierst ja bald deinen 50. Geburtstag. Was? Und wir möchten das Jubiläum nutzen, um zu erfahren, was du in den letzten Jahren so alles erlebt hast. Dafür haben wir eine kleine Bucketlist mit Dingen oder Situationen erstellt, die man in den letzten Jahren erlebt haben könnte. Was kannst du schon streichen? Wir sind sehr gespannt. PS, wir haben es geschafft, die Anleitung zu schreiben, ohne zu erwähnen, dass Barbara ja auch bald 50 wird. So charmant sind wir. Bald. Entschuldige, ich bin 47 geworden dieses Jahr. Ich bin ja Jahrgang 74. Bin eine ganz andere Generation als du.
Bricht komplett.
Ja.
Ja. Also. Könntest meine Tochter sein.
Du bist doppelt so alt wie ich. Als ich 3 war, warst du schon 6.
So sieht es nämlich aus. Das ist eigentlich eine sehr schöne Rechnung. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
So, also, ich lese dir jetzt mal ein paar Situationen vor und du sagst mir, ob du es schon gemacht hast. Ein Interview abbrechen.
Nein.
Nee, gell? Bist du nicht der Typ für, oder?
Ich bin ja so ganz schlimm, gute Kinderstube. So, ich dachte, nee. Dann gehe ich zwar nach Hause und bin ganz traurig, dass es so schlimm war, aber also man kann es abkürzen. Ne? Das sind diese Telefoninterviews, wenn du merkst, die weiß gar nicht oder der weiß gar nicht, mit wem er spricht und fragst was. Und dann kann man es so kürzer halten und sagen, oh, da muss ich jetzt, aber ich habe noch nie ein Interview abgebrochen.
Nee, würde ich auch nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, was man mir sagen müsste, dass ich so sauer werde, dass ich
das tue. Nein.
Man kann mich auch gar nicht so reizen. Ich denke mir dann immer nur, ja, selber schuld, wenn du dich jetzt nicht anstrengst, dann kriegst du halt nicht so gute Antworten von mir, wie einer, der sich halt ein bisschen anstrengt. Ja.
Ja.
Stage Diving.
Ja.
Hast du gemacht?
Habe ich schon gemacht.
Ja. Nein, Gott, wie ist das? Aber es ist schon eine Weile her?
Das ist schon was her. Das war noch als Möhre. Das war eigentlich sogar so ein sehr lustiges Stage Diving, weil ich als Möhre auch hier auf irgendwelchen Zeltpartys und so unterwegs war in der Schlagerwelt. Und dann hat irgendwann mein Management beschlossen, die kann nicht mehr alleine fahren. Die ist da war ich klein und dünn. Also klein bin ich ja immer noch. Und muss doch jemand mit. Das ist doch nachts und sowas. Und dann habe ich einen Security an die Seite bekommen, den Sashi. Ich nenne ihn liebevoll Sashi. Der hatte vorher der war mit der Kelly Family unterwegs, damals noch Verona Feldbusch und so. Der hatte so richtig, wusste wie, so, und den habe ich getroffen. Hier in Köln hat er mich abgeholt, dann ist er mit mir zu so einem Karnevalsauftritt gefahren, möhremäßig. Das war wahnsinnig lustig, dann hat er gesagt, ja, wo gehen wir denn rein? Hintereingang oder Vordereingang? Sag ich, hä? Da vorne durch die Türe gehen wir rein, was soll denn passieren? Ja, wenn die Fans dann gelaufen kommen, sag ich, dann winken wir freundlich und drücken die mal. Das fand er komisch so. Und dann sind wir aber vorne rein. Und dann hat er sich die Bühne angeguckt und gesagt, aha, hier ist so ein Sicherheitsgraben, sehr gut. Und dann habe ich gesagt, da springe ich doch gleich drüber. Und dann hat er doch so, meinte er. Und beim dritten Lied hing ich drin. Also ich bin einfach ins Publikum gesprungen Bin kurz da rumgeturnt mit denen. Das ging damals, also heute, wenn ich springe, würden die Leute wahrscheinlich beiseite gehen. Aber damals bin ich rum. Und dann waren wir in der Polonaise. Und dann hat Sashi zu seinem großen Leidwesen, aber er hat es lieben gelernt, in seinem Leben noch wahnsinnig viele Polonaisen. Der ging immer hin, wollte immer hinter mir gehen. Und dann habe ich aber gesagt, wenn du hinter mir gehst, musst du auch lustig gucken. Das war ganz schön.
Wenn ich das sagen darf, ich hatte auch mal einen Bodyguard, der wurde mir zugeteilt, als ich damals Girls Camp moderiert habe. Der hat mich gefahren und hat gleichzeitig auch für meine Sicherheit gebürgt sozusagen. Also er war dafür zuständig. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, es war 2001 und um meine Sicherheit gab es also keine Sekunde irgendwie. Musste man Angst haben, dass mir irgendjemand zu nahe kommt. Das kannte mich ja auch ehrlich gesagt gar keinen. Und der hat aber seinen Job sehr ernst genommen und ich glaube, er fand es auch ganz cool, so Bodyguard-mäßig einfach sich da so zu gerieren. Und immer, wenn ich dann ins Hotel kam, ging er mit nach oben. Das kam mir schon irgendwie komisch vor. Und ist vor mir ins Hotelzimmer gegangen und hat dann hinterm Vorhang geguckt, ob da einer steht. Und ich dachte mir immer so, Gott, jetzt nimmt er mir noch die letzte Möglichkeit, mal irgendwie vielleicht Kontakt mit einem verrückten Fan irgendwie zu haben. Ja? Aber wieder erwarten hatte sich niemand in Zutritt zu meinem Hotelzimmer geschafft und hat hinterm Vorhang gewartet. Naja, was soll ich sagen? Aber man will diese jungen Männer ja auch nicht bremsen in ihrem Ehrgeiz.
Nein.
Hast du schon mal ein Nacktfoto verschickt?
Nein.
Was?
Tatsächlich nicht.
Echt nicht?
Jetzt ist der Zug auch abgefahren, stelle ich gerade fest. Ich könnte, also jetzt.
Jetzt kriegst du gar nicht mehr alles schicken? Ins Bild, auch ehrlich gesagt.
Wem soll ich es auch schicken? Ja.
Jetzt brauchst du ein Selfie.
Habe ich tatsächlich noch nicht.
Echt nicht?
So ein. Nee.
Jetzt musst du das Handy halt ein Stückchen weiter wegstellen und so, und dann geht das schon. Aber du hast doch nicht mal, also du musst nur, ich bitte, kleiner Tipp von mir, weil ich verschicke wahnsinnig viele Nacktfotos, tatsächlich immer kein eigenen Kopf drauf. Also Kopf und Körper dürfen keine Einheit bilden. Und auch nicht erst ein Foto vom Körper schicken und dann gleich danach ein Foto vom Gesicht in der gleichen Deko sozusagen, weil das könnte man ja dann hinterher, verstehst du?
Ja, verstehe ich.
Die Menschheit
ist gut, dann danke, das, ja.
Ja, ja. Aber mach das mal ehrlich. Ich finde, das ist was man unbedingt gemacht haben muss in der heutigen Zeit. Und immer checken, Absender checken und gucken, dass man nicht, manchmal ist man ja in solchen Chatgruppen, weißt du, wo der, den man schickt, der ist da drin, aber zusammen noch mit seiner Mutter, der Schwester und den jungen Neffen und so. Und
okay,
dann verwechselt
ich
man
pass
das
auf.
Mhm. Ja. Gut. Meditationskurs besuchen.
Ich hab autogenes Training mal gemacht. Damals mit meinem damaligen, weiß ich nicht, mein Freund wollte das. Dann sind wir da hingegangen und ich bin immer einfach direkt in den ersten 5 Minuten eingeschlafen und habe bis zum Ende der Stunde geschlafen und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und nach 3 Mal habe ich gesagt, kann ich nicht einfach zu Hause schlafen und du gehst dahin, dann ist er allein dahin gegangen.
Okay. Machst du Yoga? Hast du einen Yogakurs besucht?
Das habe ich auch geschenkt bekommen von meinem jetzigen Freund, wo ich auch dachte, der will mich verarschen. Ich habe ein paar Yoga geschenkt bekommen von dem. Dann sind wir da hingegangen und wir haben gesagt, wir probieren es halt einmal aus. So. Und dann hatte er aber auch vorher schon zu der Frau gesagt, wenn sie auch nur einmal umsagen oder den Gong schlagen, flippt meine Freundin aus, bitte machen Sie das nicht. Und die hat direkt einen Gong geschlagen, woraufhin er total durchgedreht ist vor Lachen, weil er darauf wartete, dass ich jetzt komplett... Und ich bin einfach stoisch geblieben. Und danach sind wir essen gegangen und wir hatten am selben Abend noch ganz schlimmen Streit, weil wir den Kurs komplett unterschiedlich empfunden haben. Ich war unfassbar auf Krawall gebürstet. Das ist nichts für mich. Ich kann das nicht gut. Ich glaube, dass es für ganz viele Leute bestimmt super ist. Ich kann das nicht.
Aber weißt du, ich glaube auch, dass Leute wie wir, und ich würde mal sagen, wir sind uns da ähnlich, die wir gerne einfach aktiv sind und Dinge machen. Und du sagst auch, ich habe Hummeln im Arsch, ich bin hibbelig. Ich will mir auch nicht von anderen Leuten sagen, so jetzt kommen Sie mal, jetzt entspannen Sie doch mal. Zu mir sagen die Leute immer, mein Gott, was Sie alles machen, Sie müssen sich mal entspannen. Und dann bin ich schon so, oder kommen Sie erst mal an. Da kriege ich schon die Woche.
Der schlimmste Satz, kommen doch erstmal an.
Ich bin auch da.
Ja.
Ich bin auch so. Und dann Kling-Klong-Musik, Plätschern im Hintergrund, weißt du, Brunnengeplätscher. Und dann so eine Stimme, die so mit einem redet, so, jetzt trage ich erstmal eine Entspannungsmaske auf. Weißt du, wenn man bei der Kosmetikerin ist.
Oh, ja. Mach einfach. Ich denke immer, mach.
Mach. Ja. Und dann immer, wenn du dann fertig bist mit der Behandlung, dann wollen die einem immer noch einen ayurvedischen Tee aufquatschen. Und ich dann nicht.
Das mag ich.
Auf keinen Fall. Bitte kurz zahlen, und dann gehe ich sofort. Hast du
das
schon mal
ich auch nicht.
An einem Tanzkurs teilgenommen?
Ja.
Und erzählt, bist du guter Tänzer?
das ist schon ewig her. Es war wirklich so richtig in der Schulzeit noch, so Abitur, Abitur mit Abschlussball und schicken Kleidchen. Da gibt es ein wahnsinnig tolles Pony, tolles Foto von. Ich hatte ein stahlblaues Brokatkleid an. So 80er Jahre mit so einem ganz langen Tunnelrock und hatte mir kurz vorher, weil ich gedacht habe, es wäre super, noch selber ein Mikropony geschnitten.
Oh, Mikropony ist eine Horror. Ganz, ganz schwierige Sache. Das können eigentlich nur englische Popstars tragen.
Ja, ja. Ich konnte es nicht, aber ich hatte einen. Der war auch, den hatte ich auch so mikro geschnitten, dass man den noch nicht mal mehr nach vorne bürsten konnte. Der stand immer nur hoch.
Und dein Partner damals, war das, wie hat er das aufgefasst? War er enttäuscht oder?
Nö, dem war es, glaube ich, egal. Der hatte auf dem Abschlussball auch schon andere nette Mädchen, glaube ich, kennengelernt.
Zum Thema Haare schneiden muss ich kurz auf deine Insta-Geschichte zurückkommen. Du hast die rund um Karneval, glaube ich, oder irgendwann im März, hast du dir jeden Tag eine Haarsträhne abgeschnitten. Ja. Kannst du mir kurz sagen, warum?
Ich kann das sehr, sehr genau sagen. Und es lag an der. Wir haben letztes Jahr im Sommer oder was, wann war es denn? Im März haben wir Grill den Hänsler gedreht und dann hatte meine liebe Maskenbildner, die Silvi, wir haben so einen ganz dünnen Lockenstab genommen. Sie hat mir so einen riesen Afro gemacht. Mhm, aus meinem Haar. Mhm. Und alle sagten, boah, das ist super, boah. Also ich fand selber auch boah, ne? Und dann haben wir im September bei einer Flasche Wein gedacht, doch, dann machen wir jetzt einfach eine Afro-Dauerwelle. Und dann haben wir mit Dauerwellenflüssigkeit, also eine permanent Afro-Dauerwelle in mein Haar gemacht. Und wir hingen bei mir beide über der Badewanne zum Ausspülen und Silvi sagte immer nur, mein Gott, hoffentlich fällt das Haar nicht ab. Hoffentlich fällt das Haar nicht ab. Das Haar ist nicht abgefallen. Die Afro-Dauerwelle sah auch an dem Abend, wo Silvi noch da war und es auch frisiert hat, eine Bombe aus. Am nächsten Morgen war es schon wie Uli Völler. Und das habe ich dann so ein paar Monate mit mir rumgetragen. Also wir haben eine Staffel Grill in Hänsel, auch da konnte sie es ja immer frisieren. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir Flucht nach vorne. Ich lasse auch noch, das war auch noch so ganz hell, das Haar. Ich lasse jetzt noch dunkel rauswachsen. Dann habe ich so einen Blockansatz in glatt. Da gibt es unfassbar entwürdigende Fotos noch von mir. Hier so ein schwarzer Balken glatt und dann hier so eine Clownsbrücke so. Und dann habe ich im Februar, oder wann das war, oder Januar, als der Lockdown war, wieder Schule zu, habe ich gesagt, jetzt schneide ich mir jeden Tag, trinke ich einen Gurktaler Alpenbräu, spiele auf einer Lotusflöte für die Leute und schneide mir eine Strähne ab. Da, wo sie hell werden. Und meine Maskenbildnerin schrie immer noch. Du musst 7 Zentimeter müssen bleiben, weil sonst kriegen wir keine Frisur da draus. Und dann, ich sehe doch nicht hinten 7 Zentimeter, ich habe einfach hier so, dann habe ich ja geschnitten. Es war dann tatsächlich kurzschäbig. Ich saß auch beim Kölner Treff und habe selber, als ich die Sendung gesehen habe, gedacht, das sieht gar nicht mal so gut aus. Als die Frisur jetzt aber, jetzt wächst sie ja auch, sie ist auch jetzt zweimal geschnitten schon von der Maskenbildner. Sie hat jetzt auch eigentlich eine Frisur. Das Geile ist, dass die Leute jetzt immer noch manchmal sagen, wenn ich irgendwo in der Sendung bin, oh mein Gott, das muss man sich erstmal trauen, sich so schön. Wie toll ist das denn? Wo ich denke, das ist mein Haar.
Aber was Haare angeht, bist du wirklich experimentierfreudig. Also ich habe schon alles Mögliche von dir gesehen. Ich habe mir gerade so nochmal gegoogelt und deine Fotos angeguckt und da ist wirklich alles mit dabei. Von Bilderlocke bis hin zu Ölmilliardärsgattin bis hin zu Popstar. Da, du hast alles durch.
Ja, jetzt habe ich ja, guck mal, du hast ja so tolle Haare schon von Natur aus. Sind die der, ich, bei mir hat ja irgendwie niemand so gut aufgepasst, als es ums Haar ging. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe sowieso so feines Haar.
So Federn.
Kann man auch machen. Federn. Kükenartige Situation. Jetzt wachsen sie wieder ein bisschen. Hier sind schon, guck mal, da sind schon wieder Haare. Siehst du das?
Ja, nein, das sieht gut aus tatsächlich. Nein, das ist alles wunderbar. Das geht jetzt total in die richtige Richtung. Stimmt es? Ich habe über dich gelesen, vielleicht ist das auch schon 1000 Mal mit dir besprochen worden. Ich will da gar nicht irgendwie, dass du mal eine Misswahl in Frankreich mitgemacht hast. Hast du das schon oft erzählt?
Nö, ich habe das ich habe ein Buch geschrieben, Böse Tagebücher heißt das, da kommt das drin vor, das ist die Miss Lescargot, weil die Disco war wie so eine Schnecke, es war in Frankreich und es war Miss Lescargot.
Du bist
und ich war,
Miss Schnecke geworden?
Ich zweite war ich nur.
Ach, nur zweite. Wer ist denn erste geworden? Hm. Und was ist aus, ist Verona Feldbusch das erste geworden? Nee,
es war eine Französin. Es war eine Französin und man musste, es gab ja auch, das war eigentlich was ein Miss Wert T-Shirt Contest, den habe ich aber erst später festgestellt. Da hatte ich aber schon so viel Sekt getrunken, dass mir egal war.
Ach so, also es war eine Disco. Okay, also es war jetzt nicht so höher angesiedelt, das und
es war eine Disco
und Chirac
auf einem
ist vorbeigekommen, Jacques Chirac hat den Pokal überreicht und so. Nein.
So ungefähr, nein. Wir durften einkaufen gehen mit irgendeiner Frau von der Disco und man konnte sich ein Badeoutfit und ein und eine Abendgarderobe aussuchen. Mein großer Bruder war mit. Man gewann eine Flasche Whisky, am nächsten Morgen stand der Wagen, der kleine Peugeot meiner Mutter wieder vor der Ferienwohnung und das war wirklich nicht weit, also 300 Meter, wir sind trotzdem im Auto gefahren und hat gesagt, wer hat denn den Wagen nach Hause gebracht? Und mein Bruder und ich haben gleichzeitig gesagt, ich. Und haben so angeguckt und gesagt, oh. Und hat meine Mutter gesagt, naja, vielleicht jeder ein bisschen. Ach Gott, das ist
das klingt aber nach ganz entspannten Ferien.
Ja, wir hatten sehr viel Spaß.
Ja. Konntest du irgendwelche Vorzeile aus diesem Titel ziehen? Also ist es ein Titel, der dir so Wind unter den Flügeln gemacht hat, dass du da später mit richtig von profitiert hast?
Nein, nein, gar nicht. Also ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt.
Es gibt so viel unnützes Wissen, was hier auch im Internet dann steht und nie wieder verschwindet. Ich habe auch über dich folgende Aussage gefunden. Sie benutzt viel Klopapier.
Ja, das stimmt. Also ich habe ein Interview über Klopapier gegeben, weiß bis heute nicht warum. Also schon, weil ich irgendwann mal aus Versehen gesagt habe, ich benutze immer sehr viel Klopapier. Und für mich bekam Corona ja dann nochmal eine ganz neue Farbe, als alle Klopapier kauften. Aber ich habe es nicht mitgemacht. Ich habe mich konzentriert und mich darauf besonnen, mal ein bisschen sparsamer zu sein. Aber ich weiß gar nicht, warum das so ist. Als Kind schon. Ich habe wahnsinnig viel Klopapier benutze ich.
Und bist du ein Falter oder ein Knüller?
Knüller.
Nein, das kann nicht sein. Bei Knüllen hat man doch immer Angst, dass doch eine Spalte irgendwie bleibt, wo man dann mit dem Finger durch...
Nicht, wenn man so viel Klopapier benutzt wie ich. Dann ist es ja ein Riesenberg, den man knüllen kann.
Ach so.
Also ich falte eher so Knülle dann. Also ich mache schon eine Grundlage. Das ist fast eine Handarbeitstätigkeit, die ich da auf dem Klo vollführe. Aber ich mache es mir so, dass es nicht passieren kann und dann knülle ich noch ein bisschen.
Okay, okay, okay. Ja, das ist doch gut. Das ist gut zu wissen. Ich finde, das sind Informationen, die bringen jemand wirklich, wirklich näher. Du hast gesagt, du warst früher ganz schüchtern. Es ist doch lustig, dass viele unserer Kollegen früher ganz schüchtern waren oder heute sogar noch sagen würden, dass sie schüchtern sind und sie trotzdem auf Bühnen gehen und vor Tausenden von Leuten irgendwelche Sachen aufführen. Wann hat es bei dir aufgehört?
Ja, ich bin ja an sich immer noch, also privat würde ich immer noch sagen, dass ich jetzt auf jemanden zupresche oder so, sag ich mal, Männer kennenlernen würde ich gar nicht. Also ich meine, ich habe ja Gott sei Dank einen sehr netten, aber ich bin ja auch immer noch so verklemmt, schüchtern. Auf der Bühne ist es ja immer so eine andere Hausnummer. Da kann man das dann irgendwie so ausleben. Man ist so ein bisschen, ich bin glaube ich nicht mehr schüchtern. Aber es ist ja so, ich bin ja ich auf der Bühne, aber man hat ja trotzdem die Funktion, ist klar, ich muss jetzt die Leute unterhalten und die wollen Spaß haben und jetzt machen wir mal einen lustigen Abend zusammen. Da geht das einfach. Ich glaube, da schaltet sich so ein Hebel um.
Aber als Kind warst du immer diejenige, die ganz zurückhaltend war, die nicht geantwortet hat, die nach unten geguckt hat?
Nee, so schlimm war es nicht. Also ich war sehr schüchtern und sehr strebsam in der Schule, so kleines Lehrerkind, Streberin, aber ich habe auch viel gesprochen schon. Aber auch nur, wenn ich gefragt wurde. Und ich war nie bei den Coolen. Ne? Das ist jetzt so, das kann ich jetzt kann man. Das hat so lange gebraucht, bis man das dann wirklich mal. Ich war ja nie bei den Coolen. Ich war immer so, ich war halt auch dabei irgendwie.
Nee, ich habe auch keine ausschweifende Jugend hingelegt, weißt du? Ich war immer da, wo nichts passierte. Das war bei mir auch so. Und ich habe mich letztens mit Schülern unterhalten, die auch mit mir auf der gleichen Schule waren. Und dann habe ich so gesagt, aber bei uns in der Schule damals, da wurden doch keine Drogen genommen. Und dann haben die sich schlapp gelacht. Dann haben sie gesagt, sag mal, Barbara, warst du mal auf dem Raucherhof? Und ich so, nee, ich war nicht auf dem Raucherhof. Ich war an der Tischtennisplatte. Und natürlich ging es da voll zur Sache. Und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Bis heute übrigens kriege ich nicht mit, wenn irgendwo was abgeht. Ich bin nie da, wo die Drogen konsumiert werden und wo der Absturz stattfindet. Da bin ich auch, dann auch schon zu Hause, ehrlich gesagt.
Ja, das ist bei mir, ich habe witzigerweise letztens, also schon was her, bei einem Dreh eine Maskenbildnerin kennengelernt und wir haben, dann hat sie irgendwann gesagt, mein Gott, dann haben wir festgestellt, wir haben einen gemeinsamen Freund, ne? Also es war Jugendzeit gehabt und dann habe ich gesagt, naja, meiner war es ja nicht, ich war immer nur in den verliebt, dem habe ich einen Keks gebacken und in den Briefkasten geworfen und sowas habe ich gemacht und dann hat sie gesagt, ja, der fand ich aber nett, aber der war halt auch nicht mit dir zusammen, weil du ja auch nicht geküsst hast.
Oh, hast du nicht geküsst?
Meinen ersten Freund habe ich ohne Küssen, habe ich mich nicht getraut.
Oh nein. Aber sonst, hast du alles gemacht, nur nicht küssen.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Also ich küsse nur nicht. Nee, ich war einfach, da war ich totale Spätzünderin und habe auch immer gedacht, was soll das denn? Irgendwann habe ich den Absprung, glaube ich, verpasst und gedacht, mein Gott, das ist alles albern.
Ja. Also, so aber seitdem und, bist du voll im Geschäft, ne?
Jetzt geht's.
Ja, ja. Küssen ist doch super. Ich finde, man küsst viel zu wenig.
Das stimmt.
Ich finde, man müsste viel mehr knutschen. Ich hätte auch total Lust, manchmal mit Leuten einfach so, manche sehen so appetitlich aus, die haben so tolle Zähne und so einen appetitlichen Mund. Dann denke ich mir, vielleicht frage ich kurz, ob es was ausmacht.
Das sollte auch eigentlich gehen. Es sollte eigentlich möglich sein, finde ich, weil es echt eine tolle Sache ist.
Ja, wir bewerben uns hiermit für Küsse.
Ja.
Bitte schreibt uns auf unserer App oder der Webseite. Und wir sind hier über ganz Deutschland verteilt. Also wer im Westen wohnt, kann sich eher an mir ja wenden. Und ich mache Süden, Osten und Norden.
Okay. So, genau, richtig. Das ist auch wie ungerecht.
Schön, dass du es merkst. Du hast ein Programm, mit dem du momentan gerade unterwegs bist. Heute Hü und morgen auch. Soll das ein bisschen widerspiegeln, die Gleichförmigkeit, die Gleichförmigkeit der letzten eineinhalb Jahre?
Das Lustige ist, ich bin ja auch unterwegs, bin ich jetzt und es sollte so ein bisschen, ich habe überlegt, wie heißt es denn? Und dann heißt es, alles muss, nichts kann, alles darf, nichts, jeder macht, was er will. So, es war so ein bisschen so, warum morgen nicht den Fehler von heute nochmal wiederholen? So, das steckt dahinter.
Okay.
Also, dass ich durchaus auch schon mal Sachen mehrmals falsch gemacht habe. Und dann heißt es für heute Hü, morgen auch, ja, morgen nochmal Hü.
Das ist eigentlich ganz lustig. Ich finde es ja immer sehr spannend, einen guten Titel für ein Programm zu finden. Das heißt, es geht darum, dass du über deine eigenen Fehler lachst, oder?
Ich lache über die eigenen Fehler. Es ist natürlich eine alltäglich. Ich erzähle ja immer nur aus meinem eigenen Leben in dem Programm und es ist wahnsinnig wenig, hat es mit Corona zu tun, weil meine Sache war oder mein innerstes Gefühl sagte mir, wenn das mal besser ist oder in ein besseres Fahrwasser geraten ist, habe ich keinen Bock, mich auf die Bühne zu stellen. Erstmal zu sagen, machen viele, wird auch funktionieren, ist ja auch gut, die Leute müssen es ja auch verarbeiten, aber ich denke, die Leute müssen auch einfach jetzt mal wieder über was ganz anderes lachen.
Ja. Das finde ich auch tatsächlich und deswegen ist das auch so erfolgreich. Stimmt es, dass du ein Restaurant hast oder hattest?
Habe. Es war jetzt lange Zeit zu.
Oh Gott, du bist auch Gastronomin. Also damit bist du natürlich also auch Künstler, Bühnenschaffender und Gastronom gewesen, war auch nicht die ideale Mischung tatsächlich in der letzten Zeit.
Nein, aber es war okay, wir haben es eingefroren. Ne? Also wir konnten es einfrieren, es ist ein relativ großer Betrieb. Wir haben keine Angestellten verloren, sondern alle waren auf Kurzarbeit und jetzt geht's ja wieder seinen Gang so ne, in ein gutes Fahrwasser wieder rein. Und ich bin ja nicht Geschäftsführerin, ich bin immer nur zwischendurch da, um Spaß zu machen. Das fiel halt mal eine Zeit lang weg und jetzt gehe ich wieder hin und mache Spaß.
Wie kommt man auf die Idee, ein Restaurant zu haben? Ich finde es ja super, ich hätte wahnsinnig gerne ein Restaurant.
Das lag eigentlich daran, dass einer meiner besten Kumpel seit, ich denke, dann Gastronom ist und immer mal gesagt hat, oh, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und dann kam noch ein anderer Kumpel von mir und ich dazu und haben gesagt, ja komm, dann machen wir drei das. Wir geben die Finanzspritze dazu und wir sind die grauen Eminenzen im Hintergrund und du leitest das Ding. Und der ist Gastronom mit Leib und Seele und der andere hält ihm so ein bisschen Rücken frei und ich komme immer und mache das alles durcheinander, weil ich immer mehr vorkomme wie im eigenen Einkaufsladen, wenn ich da bin.
Oh, diese weil Küche, du überall reingreifst, oder? Und darf ich mal probieren?
In der Küche stehen immer Sachen, dann kann man da mal probieren und dann mache ich an der Kaffeemaschine Kaffee und so. Das macht mir immer wahnsinnigen Spaß und dann weiß ich nie, welcher Tisch 32 ist und die Kellner denken auch, oh Gott, ey, wenn die wieder weg ist, können wir wieder aufräumen.
Und gehen die Leute da hin, weil die hoffen, dich zu treffen?
Ich sage ja immer gerne, ich mag dieses Wort sehr gerne, weil es so ein schönes, läppisches Wort ist. Ich sage immer, die Leute sollen nicht dahin kommen, weil es eine Promi-Bumsbude ist. Sie sollen dahin kommen, weil es lecker ist, weil die Sicht schön ist.
Einfach nur eine Bumsbude ist.
Nur eine Bumsbude. Und ich bin tatsächlich, weil ich es ja gar nicht schaffe, wegen der Kinder ständig da zu sein. Also es hängt ein sehr schönes Bild von mir da, was mal ein Gast gemalt hat, was ganz lustig ist. Aber es soll eben nicht davon abhängig sein, dass Leute sagen, oh ja, jetzt möchte ich die Frau Böse auch sehen. Also sie freuen sich, wenn man da mal da ist. Und ich bin auch keine gute Kellnerin. Ich bin ja dann unhöflich. Wenn die Leute meckern über das Essen, sage ich, ja, geh doch woanders essen.
Aber man meckert doch nicht über euer Essen.
Nein. Aber es gibt ja so Leute, die wollen ja. Die kommen zu meckern.
Ah ja, klar. Ja, klar. Der Giovanni Zarella, der ist ja sehr lustig und der ist ja aus dem Schwabeländle und die hat natürlich ein italienisches Restaurant. Und der wurde immer, weil der so gut mit Leuten konnte, hat sein Vater ihn immer zu den Gästen geschickt, die schwierig waren, hat immer gesagt, geh ich auf Platz 30, der Müller ist ganz schlecht drauf. Und dann musste er hin und musste die amüsieren. Und das hat er gut gemacht. Das ist eine gute Schule fürs Leben. Wenn du das jetzt noch hinkriegst, immer freundlich zu den Gästen zu bleiben, was meinst du, was dann noch alles aus dir werden kann, Mirja?
Das könnte noch einiges, steht dann mir noch bevor.
Ja, gibt es denn irgendwas, was du noch schaffen willst? Komm, wir gehen nochmal zurück zu unserer Bucketlist. Für eine Zeit vegan leben.
Nein, das möchte ich auch nicht.
Okay. Trampen. Bist du je getrampt?
Nee, da war ich auch so schissig für. Ne, als Mädchen und dann so trampen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, jetzt ist auch. Doch. Ich bin mal getrampt und die ganze Band hat zugeguckt. Es war wahnsinnig lustig. Und zwar war es irgendwo kurz vor Erfurt und da hatten wir einen Platten an unserem Tourbus, unser Sprinter. Das ist jetzt bestimmt 3 Jahre her. Und Das waren noch so zwei Ausfahrten, dann konnte man schon sehen, über ganz entfernt eine riesengroße Tankstelle. Und wir haben ja sofort gedacht, wir verdursten, wir verhungern, obwohl der Bus voll mit Sachen war. Und man kriegt aber sofort Durst und Hunger, wenn man denkt, jetzt müsst du auf den ADAC warten. Das hat ewig gedauert. Und dann habe ich einem Autobahnstandstreifen PA, und dann ist jemand angehalten, ein junger, nee, was war das? Das war eine Frau, die es hat angehalten und gesagt, kann ich Ihnen sagen, ich wollte dahin zur Tankstelle, kann nicht, dass ich einen Weg vielleicht mit Ihnen machen könnte, zu Fuß trage ich dann die Tüten zurück. Und dann hat die Ben noch so hinterhergewunken und gesagt, ich sehe mich nie mehr wieder, die kommt nie mehr. Und hat die Frau mich zur Tankstelle gebracht und die hat erst, haben wir so ein bisschen geredet und erst kurz vor der Tankstelle hat die gemerkt, dass ich bei der im Auto saß, dann ist sie komplett ausgeflippt. Das war wahnsinnig lustig. Und dann hat sie mich auch wieder zur
Autobahnauffahrt zurück. Die musste ja dann die nächste Ausfahrt nehmen, wieder zurückfahren und wieder ein. Das war richtig kompliziert.
Richtig, die musste schon ein bisschen eine Kurve fahren. Und dann hatten wir, dann kam aber auch schon gleichzeitig der gelbe Engel. Mit dem habe ich Löffelchen unter Bus gemacht, weil der so lustig aussah. Der war so ein bisschen proper und so fröhlich und dass er uns traf und die Band und mich. Und dann habe ich gesagt, ob ich mich mal zu ihm legen darf, während er am Reifen rumschraubt. Da gibt es ganz schöne Fotos auch von.
Oh, wie schön. Hast du vor ihm gelegen, was ja ergiebiger ist, oder hinter ihm?
Nee, ich war hinter. Ich war dahinter. Er musste ja vorne musste er schrauben, ganz woanders dran.
Ja, ja. Naja, gut. Du hast eine Band, die heißen die Honky Donkeys. Und das klingt für mich ein bisschen so nach Chippendales. Also im Sinne von, also ist vielleicht auch in meinem Kopf. Aber dass ich mir so denke, das sind so Amüsierjungs.
Das ist ein bisschen so, als die Band zusammengestellt wurde, habe ich meinem damaligen MD gesagt, ich hätte gerne 6 Musiker, die bombastisch am Gerät sind, also ihr Instrument mega bedienen, die super aussehen und die sich für nichts zu schade sind. Und dann hat mein MD gesagt, ja, schade, geht nicht. Sowas gibt's nicht. Und dann hat er aber doch 6 zusammengekaspert. Und es war ja, wo die müssen ja Abendkleider manchmal tragen. Einer hatte auch schon mal meine Spanx an. Also die müssen auf der Bühne, die haben echt schon Elend gesehen jetzt bei mir. Und die machen sonst so richtig fette Acts und sind unterwegs und spielen überall. Und ich habe mich im ersten Jahr, als ich auf Bühnentour mit denen war, immer nach jedem Auftritt entschuldigt, dass ich sie entwürdigt habe heute. Wie, das tut mir leid. Aber du hast sehr schöne Musik gemacht, aber du musstest halt dieses Kleid da tragen. Und die haben es, nach einem Jahr waren wir dann so weit, dass die Jungs sagten, es ist einfach toll, weil es einfach wie in einem Zirkus bei dir ist und es ist nicht schlimm. Wir machen es mit. Das ist
toll. Ich entschuldige mich immer bei meiner Band, wenn die solche Background-Vocals machen müssen wie Hu-du-du-du oder kein Sex. Mhm. Ich singe so ein Lied, wo man immer sagt, du willst es doch auch und dann singen die hinten kein Sex.
Ja. Da gibt es eine ganz schöne, ja, es gibt eine ganz schöne neue Stelle in meinem Programm, da singe ich ein Lied, das heißt Gemischte Tüte. Und mein Trompeter muss einen ganz miesen Rap, uba, buba, du, 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 muss er rappen dazu. Und er muss auch immer im Refrain, wenn ich sage, ich bin eine gemischt, ich bin süß, ich bin sauer, dann singt er immer, gemischte Tüte. Ich glaube, er findet es toll. Ich sag mal, er findet es toll. Bestimmt findet er toll. Tobi, wenn du uns hören kannst, du findest das toll, oder?
Ach, das ist sehr schön. Also, ich bin mir sicher, du wirst noch viel Spaß haben diesen Sommer. Tatsächlich mal auch wieder so losgelassen zu werden auf Publikum. Warst du aufgeregt, bevor es losging?
Ich bin ja, habe ja ganz wenig Lampenfieber und habe ja war dann total nervös, als ich wusste, es sitzen echte Menschen sitzen
aus
da
und
habe
und
auch aus Fleisch und habe auch tatsächlich kurze Träne mir weggedrückt und gedacht, ach, das ist doch so schön. Man vergisst, es zu vermissen irgendwann, weil man mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Und als es jetzt so langsam wieder anlief und mein Management sagte, ach toll, wir haben wieder Business as usual und jetzt geht's hier richtig rund, da war ich ganz kurz, bevor es losging, war ich kurz in diesem Ding, wo ich dachte, ich habe jetzt anderthalb Jahre, also ein Jahr lang Familie, ich muss eigentlich erstmal in Kur. Also ich war, aber man rollt da schnell wieder rein und ist dann auch wieder fit und denkt, jetzt geht's rund.
Aber du hast natürlich auch ein krasses Übungs- und Trainingsprogramm hinter dir, weil du bist ja wirklich am Ballermann mal eine Zeit lang aufgetreten. Das ist zwar schon ewig her, aber ich glaube, dass das schon dieses einfach rausgehen, ja, und immer machen und auch durchkommen und sich auch dann manchmal durchbeißen und so. Ich glaube, das sind so Sachen, das bringt ja wahnsinnig viel. Also diese Ochsentour, und es ist ja eine einfach einfach auf jede Bühne gehen und machen und ein Programm abliefern und so, das macht einen irgendwie ziemlich stark.
Ist auch so. Man lernt, also am Ballermann lernt man sehr schnell, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Weil es ist ja wie mit Kindern arbeiten, so mit angetrunkenen Leuten, die sagen so. Und ich habe da viel gelernt. Und mich kann da relativ wenig erschüttern.
Ja.
Also wenn scheitern, finde ich das ja auch nicht schlimm, wenn du mal da sitzt und dann ist irgendwas völlig Schlimmes passiert und dann kriege ich einen inneren Freudentanz, weil ich denke, das ist jetzt so richtig schlecht. Toll.
Ja, bewahre dir das. Das werden wir noch das ein oder andere Mal in unserer Fernsehkarriere brauchen. Das
wahrscheinlich
ist so richtig schlecht. Toll.
Toll.
Ja, das war schön mit dir. Ganz lustig.
Ja, danke gleichfalls.
Vielen, vielen Dank. Viel Spaß auf Tour. Und wir sehen uns demnächst. Einfach.
Bestimmt.
Wenn wir uns dann noch erkennen. Du weißt ja, wir wissen ja nicht, was mit unseren Körpern noch passiert in den nächsten Monaten.
Man weiß nicht, in welche Form das annimmt. Und dann haben wir uns ja auch schon durch die Nation geknutscht wahrscheinlich, bis wir uns wieder treffen. Stimmt. Also du mehr als ich.
Ja, du bist ja leider nur für eine Himmelsrichtung zuständig. Ich mache ja den Rest. Also wir werden uns dann so, weißt du, so, wenn wir so aus der Entfernung dann, ich bin Spassi, die Mirja. Tschüss.
Tschüss.
Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Mirja. Ich gehe guten Mutes in diesen Sommer und freue mich, dass andere Frauen auch so hibbelig sind, tatsächlich wie Mirja Böß. Die kann überhaupt nicht stillsitzen und beim Thema Meditation kriegt sie direkt hektische Flecken. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann euch nur an die Hand geben, wenn euch das gefallen hat, dann gefällt euch auch alles andere, was es hier bei uns auf der Plattform gibt. Hört einfach mal in alle anderen Gespräche rein und das Beste ist, nächste Woche kommt schon wieder ein neuer Gast dazu. Bis dahin, alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de